Das Litrophon. Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich. Wie der Kreativität sind auch der Sprache beim Schreiben keine Grenzen gesetzt. Mit dem von ihr gegründeten Tint Journal möchte die Steirerin Lisa Schandl Menschen eine Plattform bieten, die auf Englisch schreiben, jedoch eine andere Erstsprache haben. Was als Idee an der University of Southern California begann, ist mittlerweile zu einem erfolgreichen Online-Literaturmagazin herangewachsen. Die Beiträge sind dabei so vielfältig wie die Beitragenden selbst. Ein beliebtes Thema in den Texten ist etwa das Essen.
Mama never made this at home, and Grandma, bless her heart, would have fainted at the touch of the prescribed onions.
Das Journal ist wirklich eine ganz tolle Sache. Ich habe mir das auch noch einmal ganz genau angeschaut. Ich habe das Gefühl, das wird immer mehr auch ein bisschen.
Ja, mir geht es genauso. Wo man es am deutlichsten sieht, dass das Interesse steigt, sowohl von Lesenden als auch von den Einsendern, ist, dass unsere Einsendungen mit jeder neuen Ausgabe wieder mehr werden. Also da merken wir es konkret an den Zahlen und auch an den Website-Zugriffen. Also das ist
ja, das ist super. Sie sind ja die Gründerin und Chefredakteurin von Tint Journal. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie ist die Idee entstanden, ein englischsprachiges Online-Journal für ESL, also für Autorinnen, die nicht Englisch als Muttersprache haben, zu starten?
Ja, also ich habe das Jahr 2017-18 in den Staaten verbracht, an der Montclair State University. Das ist eine Universität in New Jersey. Und dort war ich im Rahmen von der Städtepartnerschaft zwischen Graz und Montclair. Da gibt es jährlich ein wirklich tolles Stipendium. Und ja, durfte eben dort 2 ganze Semester verbringen. Und habe dann dort eine Erfahrung gemacht, die letztendlich, glaube ich, so der Anker für das ganze Magazin ist. Es war ein Linguistikkurs und ich habe ganz normal ein Essay abgegeben am Schluss und wurde dann allerdings merklich schlechter benotet als die Mitstudierenden, was mich ein bisschen, ja, einfach mal stop and stare. Konnte nichts merklich, jetzt wirklich Gravierendes selbst finden in dem Essay. Bin das sonst eigentlich ganz gut in meiner Einschätzung. Und ich habe bis zu diesem Zeitpunkt noch nie wirklich die Beurteilung von irgendeinem Professor oder Lehrenden in Frage gestellt. Und das war dann für mich ein Zeichen, das stimmt vielleicht wirklich was nicht. Und ja, auf das hin habe ich dann die Professorin konfrontiert, also mehr oder weniger konfrontiert, sie eben gebeten, sie möge sich das doch noch einmal anschauen, vielleicht, ja, können wir da ja noch was machen. Und ihre erste Reaktion war tatsächlich einfach, ah, you're the Austrian student, right? Und da habe ich mir dann schon so gedacht, aha, da hat's, irgendwas hat's da vielleicht. Ja, sie konnte mir dann natürlich ad hoc auch nicht wirklich eine Antwort geben, was da jetzt wirklich Sache ist, hat sich dann 2 Wochen Zeit genommen. Und dann auf einmal hat alles gepasst, als war anscheinend nie ein Fehler drinnen und ich habe ein A bekommen. Mhm. Und es war einfach, ja, es hat ein bisschen zu arbeiten begonnen in mir, glaube ich, seit dem Moment. Ich habe den Moment selbst erst im Nachhinein realisiert, für was er eigentlich steht. Ja, aber das war eben so verankert. Ich bin dann damit herumgereist, habe andere Erfahrungen noch in den Staaten gesammelt. Und habe dann die Möglichkeit genutzt, im Sommer gleich dort zu bleiben und einen Publishing-Workshop zu besuchen. Der war in Los Angeles an der University of Southern California und organisiert vom Los Angeles Review of Books. Das ist eigentlich ein ziemlich bekanntes Magazin, gerade an der West Coast. Ja, und Da sind wir zuvor schon gefragt worden, ob wir irgendwelche Ideen haben, die wir dort bearbeiten möchten, was Konkretes entwickeln wollen. Und ich habe mir gedacht, na, jetzt bin ich eh neu irgendwie auch in diesem Gebiet, habe gerade so erst für mich entdeckt, das ist eigentlich, wo ich hin will. Ja, na, ich schaue mir das an. Und dann hat es da wirklich in der ersten Einheit oder zumindest am ersten oder zweiten Tag ist noch einmal so in die Runde gefragt worden, gibt es denn noch irgendwelche Projekte, Ideen, die wer vorbringen will? Und das war, glaube ich, echt mit Abstand das Spontanste, was ich jemals gemacht habe. Mir ist einfach eingefallen, ah, da war dieses Problem, jetzt bin ich beim Publishing-Workshop, warum nicht ein Literaturmagazin damit machen? Und ja, ich habe dann diese Idee vorgestellt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ganz auf meinem Blog unten ganz klein hingekritzelt habe, worum es circa gehen soll, was es umfassen soll. Habe das vorgestellt unter den anderen Participants und die waren dann eigentlich alle wirklich sehr begeistert, was sehr cool war. Und es haben sie dann gleich vier davon gefunden, die mich dann auch aktiv unterstützt haben und wir sind dann so eine eigene Working Group geworden und haben die Basics einmal entwickelt für Tint. Genau. Und auch den Namen gefunden.
Okay, das heißt, so etwas in der Art gab es zumindest Ihres Wissens noch nicht.
Ist
Also.
richtig, ja. Also es war auch, das war die erste Frage, glaube ich, die mir gestellt wurde. Ja, das muss es doch schon geben. Und dann gehst du auf Suche und Suche und findest nichts. Und das war wirklich seltsam. Also ich habe mir dann auch gedacht, das muss es ja wirklich schon geben. Irgendwer muss sowas ja machen. Und ich habe wirklich tolle Magazine gefunden, aber sehr viel mit Fokus auf mehr auf Herkunft als wie wirklich auf die Sprache. Also es gibt vor allem in den Staaten ganz viele Magazine, die sich mit Immigration Literature befassen, so wie, was ich empfehlen kann, ist Words Without Borders, ganz toll, oder auf PEN America gibt es diese Dreaming Out Loud Serie. Beide großartig, aber eben der Fokus ist auf diesem Refugee-Immigrant-Charakter und nicht so sehr auf der Sprache. Ja, und bei mir habe ich mir eben gedacht, soll doch die Sprache im Vordergrund stehen, weil man da dann noch mehr in diese sprachlichen Feinheiten, Nuancen sich ein bisschen hinein ja, denken kann. Und genau, ne, habe das nicht gefunden und war dann natürlich einerseits ganz glücklich, andererseits so, braucht das die Welt? Na, tu mal halt einmal.
Nochmal zurück zum Ursprung, zum Stein des Anstoßes quasi. Aufgrund dieser Erfahrung auf der Uni, haben Sie da auch das Gefühl, dass vielleicht Zweitsprachenautorinnen manchmal benachteiligt werden oder dass es Vorurteile gibt, selbst wenn vielleicht gar nicht so sprachlich irgendwelche Fehler im Text sind?
Ja, also ich glaube, ich habe mich dann natürlich bei den Autoren, Autorinnen, ich höre mich da dann immer wieder um und frage nach, wie erfährt sie das auch gerade so bei, wenn sie dann ein Buch publizieren möchten. Und da gibt es echt zwei komplett unterschiedliche Erfahrungswerte. Die einen meinen, na, sie hätten überhaupt kein Problem gehabt, wären nie nach etwas gefragt worden und die anderen dann schon, ja. Der Editor ist komplett drübergegangen, hat alles ändern wollen und im Endeffekt war dann eh nichts mehr da vom Text. Oder eben, sie sind nicht einmal so weit gekommen. Ja, schon. Also es existiert definitiv so eine Art Vorurteil, vor allem auch, wenn man gezielt vielleicht Englisch oder jegliche Sprache ein bisschen anders verwendet, weil man eben noch andere Sprachen im Hinterkopf hat. Und dann ist vielleicht, verwendet man vielleicht eine andere Zeitform, als jetzt im Grammatikbuch steht, aber das passt schon so. Also da müssen auch wir uns im Team immer wieder eigentlich die Frage stellen, bei jedem Text aufs Neue, wie geht der Autor an das heran, was will er eigentlich sagen? Und wir versuchen da auch sehr eng mit den Autoren zusammenzuarbeiten, damit uns eben dieser Fehler nicht passiert, dass wir da jetzt einfach mit dem Rotstift drüber gehen und dann ist eh nichts mehr da. Genau.
Und ich denke mir, es sind ja wahrscheinlich nicht nur sprachliche Dinge, sondern auch inhaltlich, weil vielleicht der Text jetzt nicht in einem angloamerikanischen Kontext spielt und deswegen abgelehnt wird oder so.
Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch oft eine Thematik ist, wenn dann da Orte vorkommen, die jetzt vom Rhythmus her sich ganz anders anhören und die vielleicht dann der amerikanische Leser jetzt nicht als primäres Setting haben möchte, sondern ja, auf Reisen und so weiter, wenn es jetzt ein Reiseroman ist, passt es wieder, aber wenn das jetzt wirklich dieses Setting ist dann, und nicht vielleicht die Kultur jetzt im Fokus steht von dem Text, sondern geht es um ganz was anderes, dann ist es sicher oft, ja, fühlt sich nach wie vor wahrscheinlich ab und zu komisch an, ja.
Und gibt es da irgendwie so typische Themen oder gibt es so Besonderheiten bei den Texten, die da eingereicht werden?
Ja, schon. Also ganz interessant, vielleicht fangen wir mit dem prekärsten oder einfach, keine Ahnung, unerwartetsten an. Essen, Küche. Unglaublich. In jeder Ausgabe haben wir sicher ein Gedicht oder eine Story oder beides, wo es ums Essen geht. Ab und zu ist ein Gericht im Fokus, ab und zu die Machart eines Gerichts. Man merkt einfach dieses gemeinsame Kochen oder einfach die Herangehensweise an Küche, an das, was alle Menschen auf der ganzen Welt tun müssen, nämlich Nahrungsaufnahme, dass das von irgendwie anscheinend auch mit der Sprache ganz, ganz nah zusammenhängt. Und das habe ich wirklich nicht erwartet und ich finde es noch immer super, weil jede Einsendungsfrist irgendwie bestätigt, weil es kommt wieder was damit. Und da gibt es zum Beispiel vom Skander Prasad gibt es ein Gedicht, ich glaube im vorletzten Issue, ja. Aber ich glaube, es geht um so ein kleines Tapas-Ding, würde man sagen, aber das indische Tapas, also so Samosas quasi, wo er die Entwicklung seines Zugangs zu diesem Gericht beschreibt, von zuerst der indischen Perspektive und dann wandert er irgendwie nach Amerika, also man sieht in diesem Gedicht so richtig verbildlich diese Reise auch. Und wie es ausgesprochen wird, wird thematisiert, wie es zubereitet wird, wo man es kauft. Genau, aber steht definitiv so das Essen irgendwie im Zentrum. Ja, und in der letzten Ausgabe ist eine Flash-Non-Fiction-Story, also ein ganz kurzes Prosa-Essay, über das Schneiden einer Tomate gekommen. Und das haben wir publiziert, das ist herrlich. Also das ist so ein neuer Zugang, wie man einfach eine Tomate sehen kann. Ich werde nie wieder eine Tomate als Tomate sehen. Aber natürlich, vielleicht auch noch, was natürlich sonst auch dabei ist, sicher, Kultur spielt einfach eine große Rolle, allein schon, weil unsere Autoren, die wir publizieren, von mittlerweile über 48 Ländern stammen. Ist, glaube ich, eine große Anzahl. Und da haben natürlich viele diesen Hintergrund, dass sie von Land A nach Land B gezogen sind, auf diverseste Formen und Arten. Manche waren vermutlich Refugees, manche vielleicht einfach nur als Studierende, manche durch die Arbeit, ganz unterschiedlich. Und in diesen Texten merkt man dann so Heimat, Zugehörigkeit, Identität und man kriegt einen ganz tollen Einblick in diese anderen Kulturen, ohne dass es eben diesen Übersetzer braucht, sondern dass man wirklich direkt, möglichst direkt weiß, was will mir der Autor jetzt sagen.
Das Journal ist ja sehr erfolgreich. Also wie schon eingangs erwähnt, es gibt immer mehr Einsendungen. Wie wurde das Projekt denn in Österreich aufgenommen?
Es war kein leichter Anfang, sagen wir es mal so. Einfach weil es auf Englisch ist. Und es ist nach wie vor nicht so leicht, Förderungen zu finden, weil es auf Englisch ist. Also von dieser Seite ist es ein bisschen ja, schwer. Allerdings wiederum von der Leserinnen- und Schreibenden-Seite glaube ich schon, dass wir jetzt, ich will jetzt nicht sagen, eine Lücke füllen, weil es gibt ja de facto, gerade mit Uni, zum Beispiel Uni Salzburg, da gibt es Poetry Salzburg. Genau, also es gibt prinzipiell ja Plätze, wo man englische Texte einsenden kann. Was auch ganz interessant ist, in den jüngeren Literaturmagazinen, die sich jetzt nach der Reihe irgendwie so auftun, ganz spannend, gibt es auch diese Sprachbarriere irgendwie gar nicht mehr, sondern schick deinen Text, schick, was du hast. Ja, egal, was ich super finde. Es gibt aber eben nicht diesen einen Fokus mit, man schaut jetzt wirklich, was ist in der Zweitsprache möglich, was ist in dieser Zweitsprache gerade so besonders. Und da glaube ich schon, dass wir ein Auffangbecken auch sein können, so ein kleines Mosaiksteinchen in dieser Lücke. Ja, es gibt Creative Writing Programme, oder nicht Programme, sondern einzelne Kurse in Österreich. Allerdings halt sehr dürftig, vielleicht einen pro Studiengang, also zumindest kenne ich so von der Anglistik in Graz. Ich glaube, Wien hat auch nicht wirklich viel mehr Angebot in diese Richtung. Und genau, da merkt man einfach, alle die diesen Kurs mal besuchen, haben schon ein Interesse und finden dann eben vielleicht zu uns. Ja, und deshalb haben wir auch bisher wirklich in jeder Ausgabe sicher ein, zwei, wenn nicht sogar mehr, junge Autoren, Autoren aus Österreich. Und auch nicht nur junge Autoren, sondern auch schon erfahrene, habilitierte Professoren und so weiter auch gehabt. Ja.
Wenn jetzt jemand das gerne mal probieren möchte und sich vielleicht noch nicht so richtig traut, was würden Sie da sagen, quasi um Autorinnen, Autoren Mut zu machen, das mal zu probieren.
Also jetzt das Schreiben selbst, auch oder
eher? In einer Zweitsprache, also in dem Fall in Englisch, ja.
Ja, das Erste, also wir haben ja diese Tint Writing Meetups, ich weiß nicht, ob Sie wissen, monatlich, derzeit online, hoffentlich bald wieder auch physisch, wo es eben genau um das geht. Und ich fange die Meetups immer mit einer freien Schreib-Session an. Da gibt es dann drei Prompts oft einmal. Und dann ist die einzige Aufgabe Schreiben und Stift nicht runtergeben, sondern weiterschreiben, nicht korrigieren, einfach schreiben. Und das ist, glaube ich, mal der erste Schritt, dass, wenn ich jetzt den Wunsch habe, mal mich zu versuchen in meiner Zweit-, Dritt-, was auch immer Sprache, sich einfach hinsetzen und schreiben. Es muss nicht gleich das erste Wort oder der erste Satz das der große neue Roman sein. Das wird nicht der Fall sein. Sondern einfach mal schauen, was ist da? Was ist mein Basisvokabular? Also ich sage dann auch immer gern, keine Scheu vom Wörterbuch haben, aber natürlich vielleicht zuerst das Wort hinschreiben, das mir als erstes in den Sinn kommt. Wenn mir kein Wort in den Sinn kommt, umschreibe ich's. Und erst dann in der Korrekturphase, vielleicht am ersten, zweiten Durchlesen, dann wieder mit dem Wörterbuch ansetzen, Synonyme suchen, auch dann ein bisschen natürlich auf die Zeit schauen. Vielleicht kann ich mit der noch ein bisschen anders arbeiten. Aber eben das Wichtigste, glaube ich, ist einfach keine Angst haben, dass man jetzt was nicht wissen könnte. Weil was weiß man schon? Man weiß auch in seiner Muttersprache niemals alle Begriffe, die es jetzt möglich wären.
Es ist sicher dann oft auch ein Aha-Erlebnis, was alles möglich ist.
Definitiv. Also das sind immer die schönsten Momente in diesen Writing-Meetups, wenn dann die Teilnehmenden oder ja, Teilnehmenden etwas schreiben, was, und sie haben es vorher vielleicht noch gesagt, ich schreibe eigentlich gar nicht und habe mich eh noch nie so wirklich damit auseinandergesetzt. Und dann bringen sie aber da was aufs Papier und das kommt dann in dieser Runde gut an und dieses Feedback, vielleicht auch Feedback hier ein bisschen als Tipp, sich Feedback holen von Leuten, von denen man auch wirklich Feedback haben will. Nicht nur, weil sie gutes Feedback geben, sondern weil, also nicht nur, weil sie wirklich immer nur positives Feedback geben, sondern weil man weiß, mit dem kann man dann was anfangen. Ja, und das sind dann auch diese tollen Momente, wenn da dann Personen auf was draufkommen, was in ihnen ruht, was sie vielleicht vorher noch nicht so gesehen haben. Ja.
Das war das Litrophon. Barbara Seidel im Gespräch mit Lisa Schandl.